Bist du eigentlich Team Dessert? Also brauchst du im Restaurant immer was Süßes, also ein Dessert zum Abschluss?
Eigentlich nein. Also ich sag eigentlich nein. Also du lachst, weil ich bin eigentlich gar nicht so eine Süßmaus. Aber mich interessieren immer die Kreationen der Küche.
Ah.
Ich esse dann aber meistens nur einen Löffel, weil ich gar nicht so eine Süßmaus bin. Also ich bin eher so Team Käseteller. Immer
Ich auch.
was Salziges
Fühle
dabei.
ich, fühle ich.
Bisschen Brezel, ne? Lecker.
Und bei dir gäbe es dann noch einen Süßwein, richtig?
Zum Dessert, ja, auf jeden
Oh,
Fall. Das ist nicht so
so
dein Vibe.
süß
Was ist dein
gesellt sich
Lieblingsdessert?
süß. Tiramisu finde ich ganz stark.
Ja.
Also richtig gutes
Bei mir
Tiramisu.
auch. So richtig
So
selbstgemachtes
richtig
Tiramisu. So richtig
selbstgemachtes
schlotzig. So
Tiramisu.
richtig so direkt 10 Kilo plus auf der Waage muss das sein, weißt du? So richtig direkt auf
Wenn
die
du es
Hüften.
anguckst,
Direkt
weißt du
auf die.
schon, du
Genau.
siehst das
A
Verderben.
minute on the lips, a lifetime on the hips.
Ich habe angerissen, wir schnacken heute über Süßweine.
Dein Lieblingsthema, Jonas.
Nein, aber ich lasse mich ja gerne
So
überzeugen.
nach
Ich
3 Jahren Cheers weiß ich auf jeden Fall, dass Jonas nicht so der Fan von Süßweinen ist.
Aber du bist der Meinung, wir unterschätzen Süßweine, oder?
Auf jeden Fall, ja. Weil es natürlich einer der Weinstile ist, die mit am lagerfähigsten sind. Also es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Kategorie und insbesondere auch in der Kombination mit Speisen. Also Süßweine sind schon richtig dosiert was Feines.
Ihr hört Cheers, der Weinpodcast mit Lou.
Ja, und damit ganz offiziell herzlich willkommen zu Cheers, dem
Herzlich willkommen.
Wein-Podcast mit Lou. Und auch ein bisschen mit mir, mit Jonas. Und wie erwähnt, wir sprechen heute über Süßweine aus aller Welt. Und wir sprechen darüber, warum sie, Lou würde jetzt sagen, zu Unrecht unterschätzt werden. Und auch, welche Klassiker ihr so kennen solltet.
Ja, ich habe die gerade schon mal. Boah, das ist schon hier richtig Honig in der Nase. Ich habe hier aber gerade den Wein der Woche aufgemacht. Genau, avinier mal durch, bitte. Das ist flüssiges Gold. Naja, aber es riecht ja schon sehr intensiv.
Der Wein der Woche.
Also, wir haben jetzt von der Rheinberg-Kellerei eine Trockenbeerenauslese mit Prädikat. Ja, also es ist generell ein Prädikatswein. Und das hier ist jetzt schon ein edelsüßer Wein. Da sprechen wir gleich im Detail rüber, was eigentlich so der Unterschied ist zwischen fruchtsüßen Wein und edelsüßen Wein. Das ist ein edelsüßer Wein, sehr intensiv, also nochmal eine richtige
Wahnsinnig.
Spur intensiver, nicht nur in der Nase, sondern natürlich auch im Geschmack. Sprich, der Restzuckergehalt ist hier um einiges höher als jetzt zum Beispiel bei einem Cabernet oder bei einer Spätlese. Ja.
Genau darüber sprechen wir heute auch. Wie entsteht die Süße überhaupt? Was unterscheidet fruchtsüß von edelsüß eben, ne?
Richtig. Ja, und auch warum die Weine natürlich mit mehr Zeit verbunden sind.
Also
Also
aufwendiger der Produktion?
richtig, als jetzt trockene Weine. Wobei, liegt immer so im Auge des Betrachters, aber man muss hier schon ein bisschen mehr über das Mindestmaß hinaus mit der Natur arbeiten, beziehungsweise die Natur, andersrum gesagt, muss Bock auf dich haben, ne? So.
Und am Ende unserer Cheers-Folge reden wir auch darüber, warum Süßweine oft so die, wie sage ich, Königinnen sind oder die Prestigeprodukte von vielen Winzerinnen und Winzern, ne?
Ja, wenig Menge, ne? Dementsprechend teuer. Können wir schon mal abkürzen.
Jetzt müssen wir mal anstoßen.
So, cheers. Auf eine wunderbare neue Folge, neue Woche. Der hat natürlich ordentlich Zug, also ordentlich Kraft am Gaumen, sehr voluminös, ne? Für mich ist immer wichtig beim Thema Süßwein, dass man immer so eine perfekte Balance aus Süße und Säure hat. Ich vergleiche das immer mit dem perfekten Zuckerguss, ja? Also zu wenig Zitronensaft, dann wird es pappig und zu viel Zitronensaft, dann geht es eher ins Säuerliche und so diese perfekte Balance aus Süße und Säure, das ist eigentlich das Faszinierende bei fruchtsüßen, aber auch edelsüßen Weinen. Und deswegen ist natürlich auch Riesling mit einer der prädestinierten Rebsorten für genau diese Produktion.
Die Trockenbeerenauslese der Rheinbergkellerei.
Yes.
Bevor wir in konkrete Weine springen, lass uns ganz kurz mal so einen Schritt zurückgehen. Also, wenn wir von Süßwein sprechen, was heißt das genau?
Also nochmal als kurzer Reminder, so eine kleine Gedankenstütze. Wir haben ja 4 offizielle Geschmacksrichtungen in Deutschland. Wir haben trocken, halbtrocken, lieblich und süß. Trocken 0 bis 9 Gramm Restzucker pro Liter, halbtrocken 9 bis 18, lieblich 18 bis 45. Und alles, was über 45 ist, 45 Gramm pro Liter, das ist dann süß. Also das ist erstmal so die Definition auf dem Etikett. Und ganz, ganz wichtig hier auch zu erwähnen ist, dass diese Geschmacksangaben, die ich gerade runtergerattert
Ja.
habe, die gelten für Stillwein, nicht für Schaumwein, ne? Also bitte nicht verwechseln.
Also wenn wir heute von Süßwein sprechen, dann sprechen wir offiziell von Wein mit mindestens 45 Gramm Restzucker pro Liter, ne?
Richtig.
Okay, dann ist jetzt die Frage, wie kommt der Zucker überhaupt in die Flasche? Erklär doch mal bitte kurz, wie funktioniert das?
Also grundsätzlich muss man das gar nicht so verkomplizieren. Also ich gehe natürlich gleich auf den Gärungsprozess ein, aber vielleicht noch mal so einen Schritt zurück. Ne? Je länger ich eine Traube am Stock hängen lasse, desto reifer wird sie. Natürlich kann eine Traube nicht endlos Zucker produzieren, weil irgendwann ist auch da Feierabend. Aber das kennst du ja auch von anderen Früchten, von Äpfeln, von Erdbeeren, von Johannisbeeren. Ne? Je früher ich sie ernte, desto mehr Säure habe ich, vielleicht eher eine unreifere Aromatik. Ja, eine unreife Erdbeere schmeckt nicht. Wenn sie dann den perfekten Reifezeitpunkt hat, dann habe ich auch hier diese Perfektion aus Süße und Säure. Und wenn ich die Erdbeere jetzt vergessen würde im Feld, ja, dann würde noch mehr Zucker produziert werden. So, jetzt geht es um die Gärung. Um einen Wein zum Gären zu bringen, ja, benötigen wir in erster Linie Hefen. Und der Zucker ist für die Hefe die Lebensgrundlage. Was machen die Hefen also? Fressen den Zucker auf. Und infolgedessen wird Alkohol und CO2, also Kohlensäure, produziert. Und wie, Jonas, Quizfrage an dich, wie hindere ich denn jetzt die Hefen daran, dass sie alles auffressen? Ich muss die ja irgendwie zum Erliegen.
Du musst sie stoppen.
Ich muss sie stoppen.
Und müsstest sie fesseln dann.
Ich müsste sie fesseln, richtig. Und dieses Fesseln kann man machen. Ich komme voll wieder mit der Maus heute. Weil wenn die Hefen natürlich den ganzen Zucker, die fressen so lange, bis kein Zucker mehr da ist. Und dann habe ich einen trockenen, durchgegorenen Wein. Also müssen wir die Hefen fesseln. Wir müssen sie daran hindern, dass sie den ganzen Zucker auffressen. Und das können wir mit mehreren Verfahren machen. Das Klassische ist, die Gärung zu stoppen. Das passiert meistens mit Kühlung, Filtration und oft auch Schwefelung. Ja? Also wir legen die Hefen lahm ab dem gewünschten Restzuckergehalt im Most. Oder aber wir verändern das Milieu, in dem sich die Hefen befinden und spritten beispielsweise mit hochprozentigem Alkohol auf. Haben die Hefen gar nicht gern, sterben ab. Ja? Also das ist für die sozusagen der Todestrakt, ja.
Okay.
Oder aber der natürliche Zuckergehalt im Most ist so hoch, ja, dass die Hefen gar nicht mehr weiter vergären können.
Weil sie nicht nachkommen oder weil sie es nicht schaffen.
Genau, also da redet man vom osmotischen Druck. Der ist dann so hoch, dass die Hefen einfach nicht mehr arbeiten können.
Das bedeutet dann eben, Süße entsteht nicht zufällig, sondern ist immer das Ergebnis eines Eingriffs.
Des Lesezeitpunkts.
Ne?
Also da sprechen wir wirklich von das, was, also es geht darum, was im Weinberg passiert. Sonne, Vegetationszyklus, Klima halt.
Also bevor wir uns die Weine anschauen, kommen wir nochmal kurz zu dem Punkt, der oft durcheinander geht. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen fruchtsüß und edelsüß?
Fruchtsüße Weine sind immer Weine aus gesunden Trauben, aber sehr reifen Trauben. Das heißt, jetzt ganz einfach runtergebrochen, ich lasse die Trauben länger als üblich im Weinberg hängen, damit sich der Zucker konzentriert, also damit noch mehr Zucker in der Beere gebildet wird. Und typische Beispiele für fruchtsüße Weine sind das Kabinettchen von der Mosel, ne, die Spätlese oder auch noch die Auslese. Das heißt, da habe ich immer so die perfekte Balance, also eigentlich, wie der Name schon sagt, fruchtsüße. Also ich habe eine gute Fruchtsüße, aber es ist noch nicht überkonzentriert.
Verstehe. Das sind dann die vollreifen, gesunden Trauben.
Ja.
Wie ist das bei den edelsüßen Weinen?
Edelsüße Weine sind Beerenauslesen oder zum Beispiel auch Trockenbeerenauslesen. Und da ist es so, dass die Träubchen noch länger im Weinberg hängen bleiben. Ja, das heißt, wir haben wirklich vollreife Beeren. Und oft sind sie ja dann auch noch befallen mit Grauschimmel beziehungsweise der sogenannten Edelfäule mit Botrytis.
Und da passiert es eben, dass Trauben nicht mehr so richtig prall sind.
Richtig.
Sondern vom Körper her so ein bisschen schrumpeln vielleicht.
Exakt, weil der Pilz, ja, der durchbohrt die Beerenhaut, infolgedessen verdunstet das Wasser und Zuckersäure, aber halt eben auch die ganzen Aromastoffe, konzentrieren sich auf natürliche Art und Weise.
Das ist, glaube ich, das Wichtige. Das passiert also ganz natürlich.
Ja.
Also die Konzentration passiert im Weinberg.
Ja. Ja, und was man auch sagen muss, ist, Botrytis, ja, also die gute Edelfäule, die ist auch nicht überall möglich. Und nicht jedes Jahr ist ein Botrytis-Jahr. Ja. Ja, ist so. Und wir wollen Botrytis, also die gute Edelfäule, wollen wir eigentlich nur im Süßweinbereich haben und nicht im trockenen Bereich. Es gibt auch einige Weingüter, die belassen so ein paar Botrytis-befallene Beeren. in der Traube drin und verarbeiten die Traube dann, ja. Das sorgt aber immer für so eine barocke Molligkeit. Also die Weine, die wir sagen da auch immer gerne zu, sind dann so ein bisschen Buttrite-schwanger. Der eigentliche Trend ist da, dass wenn ich jetzt wenn ich die Weinlese habe und ich sehe, okay, ein paar Träubchen sind mit Buttrites befallen und mein Ziel ist es jetzt nicht, einen edelsüßen Wein herzustellen, dann nimmst du die Rebschere und pulst die raus, weil okay, das möchtest verstehe. Du eigentlich nicht drin haben, ja.
Aber was braucht denn Buttrites, um zu entstehen?
Das ist nämlich ein guter Punkt. Buttrites liebt feuchte, nebelige Morgen und warme Sonneneinstrahlung am Mittag. Das ist ein Eldorado für den Pilz, ja.
Das heißt, es gibt wahrscheinlich ganz bestimmte Gebiete, wo besonders gut Buttrites entsteht, oder?
Ja, Mosel beispielsweise, ne? Weil da haben wir ja auch noch den Fluss. Also eigentlich kann man sagen, dass alle bekannten Edelsüßweingebiete an Seen oder Flüssen liegen. Okay. Ja, also ob das der Neusiedlersee ist, also die Beeren- und Trockenbeeren-Auslesen vom Neusiedlersee, das ganze Prädikatsweinsystem einmal runtergerattert, von unten nach oben bis Trockenbeeren-Auslese an der Mosel oder zum Beispiel auch Türkei, Ungarn, ja.
Aber scheiß drauf, Buttrites ist nicht einmal im Jahr.
Genau.
Also nochmal zur Erinnerung, fruchtsüß bedeutet reife Trauben und edelsüß bedeutet edelfaule, sehr konzentrierte Trauben.
Ja, Sauternes habe ich eben noch vergessen. Bordeaux, ne, haben wir auch wieder ein Gewässerchen.
Ah.
Ja, auch berühmter Süßwein.
Aber das stimmt mit meiner Erinnerung.
Ja, hast du gut gemacht.
Ja. Lass uns doch mal verschiedene Süßweine durchgehen.
Ja.
Also mir fallen nur zwei ein. Ich kenne Eiswein, ich kenne Portwein.
Da bist du schon gut dabei.
Ja, oder?
Ja. Also sollen wir mit Portwein mal starten? Ja. Portwein, ne? Portugal, Region, Douro, ist ein aufgespritterter Wein. Das heißt, hier wird die Gärung gestoppt. Wir haben mehr Alkohol, mehr Körper und so diesen typischen süßlich-fruchtigen Charakter. Ganz wichtig, Portwein, wie auch alle anderen Frucht- und edelsüßen Weine, natürlich kalt servieren. Also Portwein wird nicht warm getrunken. Obwohl er im Normalfall rot ist, ja. Und da gibt es halt verschiedene Stile. Da gibt es einen Ruby, da gibt es einen Tawny, da gibt es einen Vintage.
Wir haben eine Folge dazu gemacht.
Ach so,
Episode 13. Also ist tatsächlich
aber gut vorbereitet,
ewig
Jonas.
Her. Ja. 2022, glaube ich, ist die online gegangen.
Wow, Jonas.
Was würdest du sagen, was sind die Aromen beim Portwein?
Ach, so ein bisschen Nüsschen, ein bisschen Schokolädchen, so dunkle Beeren. Es hat schon was sehr dunkelbeerig-würziges.
Das wäre dann auch der Essence-Match? Oder...
Schokoladendessertchen. Ja, also Portwein gedacht. Und Schokolade, das ist
geht
schon
gut?
Richtig. Ja, geht sehr, sehr gut. Also vor allen Dingen, wenn man so denkt an so eine dunkle Mousse Schokolade oder wie gesagt, ich bin nicht so die Süßmaus. Was gibt's noch mit Schokolade? Lava Cake oder wie, weiß ich nicht. So diesen flüssigen Schokokuchen. Aber wozu Portwein auch richtig, richtig gut passt, ist Blue Stilton. Eine der Kombinationen. So wir haben auch mal eine richtig krasse Folge zu Wein und Käse gemacht. Da haben wir auch die Geschichte erzählt,
aber das
warum
heißt,
das so gut passt.
Insgesamt eher kräftig und sehr intensiv.
Ja, gleich okay. Und gleich, ne? Gesellt sich gern, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Yes.
Ja.
Eiswein ist next,
yes.
Das ist der andere Süßwein.
Ja, auch nicht jedes Jahr ist ein Eisweinjahr und ich glaube, dass es immer seltener wird, ehrlich gesagt. Also, die Träubchen, die vergessen wir wirklich so bis in den Januar, Februar rein.
Dann frieren die aber ein.
Richtig, und genau das ist der Punkt. Also, man sagt, Eiswein darf sich erst dann Eiswein nennen, wenn über mehrere Tage eine Temperatur von -7 Grad draußen herrscht. Das heißt, wir haben einen hochkonzentrierten Most, der da rauskommt. Und ja, Eisweine sind super intensiv. Also witzigerweise, das Mindestmostgewicht von einer TBA ist höher, aber Eiswein ist nochmal irgendwie anders konzentriert. Und manchmal bilde ich mir auch ein, dass es irgendwie eine andere Säurestruktur hat. Also ein bisschen lebendiger noch, ja. Und so ganz typische Aromen sind Pfirsich, Mango, also sehr exotisch. Aha. Pfirsich, Mango, kommt doch auf die Rebsorte an,
aber
ne?
Aber abgefahren, das klingt viel frischer, also ja. Als ich gedacht habe. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass es so Pfirsicharomen hat oder Zitrusaromen.
Also es ist jetzt nicht so wie jetzt hier so Honig auf die 12, sondern es ist einfach ein bisschen vibrierender, ein bisschen filigraner, ein bisschen Säure. Also Eiswein ist wirklich nochmal charakteristisch eine andere Nummer als ein TBR.
Okay, und das geht aber dann auch vom Match, vom Essence Match, geht es Food Pairing, wie man so schön sagt, geht es genau in die Richtung, oder?
Richtig, also so Zitronentart, fruchtige Desserts, würde ich sagen, Blauschimmelkäse, Ziegenkäse aber auch und natürlich auch die scharfe Küche, ne? Also so indisch oder so.
Das klingt jetzt aber viel.
Also so richtig scharf.
Das klingt viel leichter als beim Port.
Ist es auch.
Ja?
Ja.
Okay, also ein komplett anderer Stil. Jetzt haben wir diese beiden, naja, sehr unterschiedlichen.
Und es ist auch, wie gesagt, leichter als eine TBR, weil TBR hat immer höhere Mostgewichte. Und das auch nochmal als Reminder für euch, ne, wenn wir uns das Prädikatsweinsystem angucken, der Eiswein steht unter der TBA, nicht andersrum, ja.
Also Portwein und Eiswein sind sehr unterschiedliche Vertreter. Es gibt noch einen Süßwein, der mehr Säure hat.
Ja, hat Säure, wirkt auch deshalb oft ein bisschen eleganter. Ja, das ist aber auch ein edelsüßer Wein, aber halt eben nicht aus Deutschland, sondern aus Bordeaux, aus Sauternes. Also in Bordeaux gibt es zwei sehr bekannte Gebiete. Das ist einmal Sauternes und Barsac. Und die Rebsorten, die in dem Süßwein drin sind in Bordeaux, sind immer Semillon, Sauvignon Blanc und manchmal noch ein bisschen Muscadelle. Ja, das heißt, wir haben drei Leitrebsorten. Aber wie gesagt, hier spielt die Edelfäule auch eine zentrale Rolle und deswegen sind es auch edelsüße Weine.
Botrytis.
Haben aber oft ein bisschen mehr Säure. Botrytis, gute alte Botrytis. So, und aber auch hier haben wir schon konzentrierte Aromen, ne? Safran, kandierte Orangen, Aprikose, Honig, ne? Das ganze Programm. Und ganz wichtig, wem noch hier so ein kleiner Tipp am Rande für euren Einkaufszettel. Ich sag mal so, Sauternes und Barsac, das kann schon mal ein bisschen ins Portemonnaie gehen.
Ja.
Ne? Und ähnliche, und ich würde sogar sagen, oft interessantere Süßweine, hat sie nicht gesagt, Loire.
Ah.
Ne, das lange Fluss da, ne, 800 Kilometer rauf, runter. Da gibt es sehr, sehr feine Herkünfte für Süßwein, für das schmalere Portemonnaie.
Ich musste eben so lachen, weil wenn du wirklich noch nie diesen Begriff Botrytis gehört hast, dann ist es so, Herr Doktor, was habe ich denn? Das ist der Botrytis.
Ja, das ist eigentlich so. Voll witzig. Stimmt eigentlich. Ja, ein ganz klarer Fall von Botrytis. So.
So. Aber was würdest du an Speisen kombinieren mit dem Sauternes?
Ja, lass halt einfach irgendwie dann direkt da in der Ecke bleiben. Natürlich allerlei Käsesorten von der Loire, aber halt eben natürlich auch aus Bordeaux. Mhm. Das Gänseleber, ich sag jetzt.
Ich weiß.
Max nicht.
Wie heißt es immer?
Foie gras.
Ja, Foie gras, genau.
Foie gras. Ja, das ist natürlich, ja, es ist, man muss mal aber schon sagen, das ist schon eine Killer-Kombo, ne? Also so generell, da kann man aber auch nochmal einen Schwenker ins Elsass machen. Da haben wir ja auch viel edelsüße Weine. Und wenn du dann so eine Spätlese hast oder eine Auslese, jetzt gar nicht so eine Trockenbeerenauslese, zu einer Gänseleber, einer gebratenen oder vielleicht einer Pastete. Das ist schon eine feine Kombination. Mhm. Dann an der Seite ein bisschen Confit, ne? Und hier ein bisschen Brioche. Ja, mach mal die Sinnflut, ne?
Aber es geht auch für Fischgerichte oder schärfere,
ja,
Sachen.
Also ich würde sagen, ja, überall da, wo so eine pikante Schärfe mitschwingt. Mhm. Ja, also so, wenn wir jetzt mal an so Fisch- oder Meeresfrüchte Gerichte denken, die zum Beispiel in Thailand oder sowas gemacht werden. Und das ist ja auch mit ein, oder in China oder in Taiwan oder wo auch immer, weil das ist ja auch mit einer der Gründe, warum wir aus Deutschland auch so viel exportieren von unseren Fruchtsüßen und edelsüßen Weinen. Ja, weil es gut funktioniert mit der Küche.
Du musst nochmal erklären. Am Anfang der Folge haben wir schon mal darüber gesprochen, dass die Produktion von Süßweinen sehr aufwendig ist, weil komplex. Kannst du nochmal erklären, warum?
Kurz, weil die Produktion von Frucht, aber auch edelsüßen Wein natürlich viel Risiko bedeutet. Und das kann man ganz gut am Beispiel der Edelfäule erklären. Also die Weingüter, die müssen natürlich in erster Linie wochenlang warten, in der Hoffnung, dass die perfekte Botrytis stattfindet. Ja, aber wenn das Wetter kippt, dann, ja, ist die Ernte verloren, weil man sagt ja schon im Vorhinein, okay, das ist jetzt Weinberg XY und ich möchte ganz gerne die Parzelle haben oder vielleicht sogar den ganzen Weinberg. Das tue ich an der Seite und hoffe, dass die Botrytis kommt und daraus machen wir dann den tollen Wein. Aber
also
wenn halt die
kein
Natur
Frost
kein
kommt.
Oder genau, kein Frost kommt oder was auch immer, also kurzum, wenn die Natur keinen Bock auf dich hat, dann hast du halt gelitten. So.
Was machst du dann mit der ganzen Lese?
Ja, dann ist halt nichts.
Gummibärchen draus machen, ne?
Ja,
keine Ahnung. Das ist okay.
Ja.
Und also das bedeutet aber, Süßweine haben wahrscheinlich auch nicht so viel Ertrag, ne?
Richtig, Süßweine haben sehr geringe Erträge durch natürlich den Wasserverlust, haben wir eingangs besprochen. Das heißt, wir haben eine geringere Saftausbeute und das in der Kombination mit dem Risiko der Natur macht die ganze Nummer halt eben teuer.
Ja, ja. Und also zu Prestigeprojekten und Produkten und deswegen feiern, glaube ich, einige Winzerinnen auch immer wieder und Winzer.
Ja, und stell dir vor, das ist dann kein Durchschnittsbotrittes Jahr, sondern man sagt wirklich so, boah, das war das perfekte perfekte Buttrittes, ja, ne? Und dann werden natürlich diese Jahrgänge auch noch gehypt, ja, und dann kann das durchaus mal passieren, dass du für so eine TBA dann zwischen 200, je nach Weingut, und 400, 500 Euro hinblättern musst, ne?
Die Trockenbeerenauslese an der Nase, cheers nochmal darauf. Ja, ich fasse nochmal kurz zusammen. Du ergänzt gerne. Süße entsteht durch Restzucker. Mhm. Dann entscheidend Balance durch Säure.
Ja.
Und es gibt verschiedene Produktionsmethoden, die wir erwähnt haben. Dann Eiswein, Portwein und Sauternes. Das sind so die Klassiker. Mhm. Und haben wir eben gerade noch mal ausführlich drüber gesprochen, Süßwein ist aufwendig und deshalb auch, ich kann schon sagen, wertvoll. Ne?
Ja.
Was Besonderes.
Aufwendig in der Produktion.
Was Besonderes.
Niedrige Ausbeute und das spiegelt sich dann halt im Preis wieder. Und wie gesagt, nicht jedes Jahr ist ein Buttrittes Jahr. Was wir vergessen haben, was wir damit machen, machen wir mal eine separate Folge zu. Man kann natürlich Träubchen auch trocknen, ne? Weil dann verdunstet auch das Wasser und die Sonne.
Ah,
ne? Also das Ausbreiten auf den Matten, Sonne knallt drauf.
Das ist ja noch
drauf.
Aufwendiger, oder? Brauchst ja Fläche.
Ja, machst du halt hauptsächlich in Ländern, wo wirklich die Sonne auch jeden Tag ballert, ne? Dann ist das, ja.
Das ist ja bald überall.
Okay. Okay, gut.
Die Frage der Woche.
Es gibt noch eine Frage von Martin, ja, über Spotify an dich. Gibt es roten Champagner?
Ganz kurz vorab, ja, es gibt Rotsekt, also es gibt roten Sekt, aber es gibt keinen roten Champagner. Also Champagner wird natürlich aus roten Rebsorten gemacht, also Pinot Noir, Pinot Meunier. Der Saft, der aber natürlich daraus kommt, ist klar, weil die Farbstoffe natürlich immer in der Beerenschale sitzen und beim Pressvorgang soll der Kontakt zwischen Beerenschale und austretendem Saft möglichst gering sein. Das heißt, dass der Saft, der Most, klar abläuft. Dementsprechend ist die Färbung je nach Champagnerhaus, Weingut gering und es gibt Rosé-Champagner und es gibt, wie gesagt, weißen Champagner, aber es gibt keinen roten Champagner.
Das war spannend.
Also es gibt mit Sicherheit irgendwo, bitte jetzt nicht hier mir eine E-Mail an den Kopf tackern, die irgendwo in der Champagne einen Rotsekt machen, ja, aber es ist keine offizielle Champagner-Statistik.
Nicht beschweren bei Lou, meint sie. Du, wir haben es schon wieder geschafft. An dieser Stelle nochmal Cheers. Und die Frage an euch raus, habt ihr schon mal bewusst einen Süßwein probiert? Ihr Süßmäuse, habt ihr mal einen Süßwein gekauft? Schreibt uns mal an cheers@edeka.de. Kommentieren könnt ihr logischerweise auch auf Instagram oder hier gleich unter der Folge.
Ja, Jonas wird richtig zur Obermaus.
Was? Ja.
Chefmaus.
Du, und wenn euch die Folge gefällt, abonnieren.
Ja.
Die Glocke, ne?
5 Sterne geben, lasst uns ein paar nette Kommis da. Das hilft uns, dass wir hier weiter für euch Weinwissen aufbereiten können.
Nächsten Montag wieder.
Ja, bis nächste Woche Montag.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.